Du kriegst den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Du fühlst dich für alle Belange rund um die Alltags- und Familienorganisation verantwortlich und hast dir eine gleichberechtigte Beziehung anders vorgestellt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde. Wir sprechen über fair verteilte Familienorganisationen, über den Anspruch an Frauen, sich kümmern zu müssen. Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir dein Mental Load in den Griff. Für diese Folge von Laura's Mental Load Sprechstunde habe ich mit Caroline Habekost gesprochen. Sie ist Master of Speech, Communication und Rhetorik und arbeitet als Coach und Trainerin und unterstützt dabei Eltern, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie hat selbst drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Bremen und wir haben über ganz viele spannende Themen gesprochen. Caroline hat vor allem wertvolle Tipps, wie du ganz aktiv vielleicht auch erstmal in kleinen Schritten dein Leben verändern kannst hin zu etwas mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Caroline, herzlich willkommen in meiner Mental Load Sprechstunde. Ich freue mich total, dass du da bist und ich schlage mal vor, du stellst dich mal selbst vor. Was machst du und wo kommst du her?
Moin, ich freue mich mega, hier zu sein. Ja, ich komme aus der Nähe von Bremen, also südlich in Niedersachsen wohne ich. Ich bin verheiratet, wir haben zusammen drei Kinder, die sind 2, 8 und 10 Jahre alt. Und ich führe Finde dein Mama-Konzept, ein Online-Business, was dir zeigt, wie du gelingt Vereinbarkeit von Familie und Beruf leben kannst.
Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Du hast ja vorher auch mal festangestellt gearbeitet. Erzähl mal, wie du zum Thema Zeitmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie gekommen bist, wieso dein persönlicher Bezug zum Thema ist.
Ja, ich habe sogar sehr lange in der Anstellung gearbeitet, also bis vor 1,5 Jahren sogar noch, weil ich es nämlich sehr geliebt habe. Also ja, natürlich ist das Thema aus eigenem Schmerz entstanden. Als ich 2012 unsere erste Tochter bekommen habe, habe ich gearbeitet als Kommunikationstrainerin für Autohäuser, was bedeutet, dass ich gereist bin. Also ich bin montags morgens irgendwo hingefahren ins Hotel, habe dann bis freitags Trainings gegeben und bin dann nach Hause gefahren. Und ich habe das geliebt, ich mochte es einfach, ne? Trainings geben, durchführen und also berufliche Entwicklung und Anerkennung und ich fand es einfach richtig, richtig gut. Und gleichzeitig hatte ich einen Kinderwunsch mit meinem Partner damals, also heutiger Mann, zusammen. Und dann sind wir quasi gewollt schwanger geworden und ich war so total naiv, würde ich aus heutiger Sicht sagen, so nach dem Motto, ja, dann komme ich halt in Teilzeit wieder, dann mache ich halt irgendwie nur Einsätze vor Ort und ich bleibe irgendwie erstmal 2 Jahre in Elternzeit und danach fange ich wieder an und so. Und dann war es halt so, dass unsere Tochter geboren wurde und sie war irgendwie 3, 4 Monate alt. Da habe ich gecheckt, so, mir gefällt das eigentlich gar nicht so. Und das war ein totaler Schmerz, weil ich natürlich mein Kind bis heute abgöttisch liebe. Aber diese Rolle als Hausfrau und Mutter ohne berufliche Tätigkeit hat mich total unglücklich gemacht. Und das war so der Startschuss von einer langen Reise mit vielen Experimenten. Also ich sage immer, ich habe alle Vereinbarkeitsmodelle ausprobiert. Du kannst mich fragen, was funktioniert und was nicht. Ich habe alles ausprobiert. Und dann ist ein paar Jahre später, also ich habe 2017 mit meinem Podcast angefangen, das Thema entstanden, dass ich gesagt habe, so, ich möchte öffentlich darüber sprechen, ich möchte Lösungen finden. Ich hatte schon ein paar Lösungen gefunden und habe inzwischen einige mehr gefunden.
Das heißt, Lösungen gefunden, um Familie und Beruf zu vereinbaren, wenn ich das jetzt mal richtig deute.
Genau, und auch mit Freude, ja. Also, weil ich glaube, irgendwie das Vereinbaren, das können wir relativ schnell machen. Aber so, und das passiert eben meistens, dass du dann sozusagen vollkommen ja ausbrennst und fertig bist, ne? Also wir können alle morgens um 5 aufstehen, um dann die Schulbrote zu schmieren und abends um 23 Uhr ins Bett gehen, nur macht das glücklich. Nein, dann sind wir gestresst und unglücklich und irgendwann fallen wir körperlich um. So, und deswegen geht es mir halt um eine ja gelingende Vereinbarkeit oder erfülltes Leben mit Familie und Beruf.
Ich bin ganz gespannt auf das, was du erzählst, denn meiner Meinung nach ist das Problem, dass Familie und Beruf so schwer zu vereinbaren ist, vor allem auch in unserem Gesellschaftssystem zu finden. Und ich mache immer die Erfahrung, dass je mehr Privilegien wir haben, desto besser klappt es. Nur mal angenommen, wenn Familien über viel Geld verfügen, können sie sich Dienstleistungen einkaufen, vielleicht ein Au-pair in die Familie mit aufnehmen. Oder eventuell auch Arbeitszeit reduzieren, weil es da einen Arbeitgeber gibt, der sowas anbietet, der Familie von Beru und berufliche Vereinbarung auf dem Schirm hat. Und nächster Punkt, es gehört auch immer ganz viel Gleichberechtigung dazu. Und die zu leben, ist meiner Meinung nach auch wieder aus gesellschaftspolitischer Sicht schwierig. Viele Hürden für Männer und Frauen, dass man eigentlich so, wie man gleichberechtigt leben will, oft gar nicht leben kann. Und zum anderen diese traditionellen Rollenbilder, die noch so tief in uns feststecken, dass es manchmal für Frauen schwer ist, sich ein bisschen von der Familie zu lösen, um beruflich tätig zu sein. Bei Männern andersrum. Es fällt manchmal ein bisschen schwer, sich vom Beruflichen zu lösen, um mehr für die Familie da zu sein. Also was sind deine Tipps, um diese vielen, vielen Hürden irgendwie zu meistern?
Ja, also ich gebe dir natürlich bei allem recht. Das sind genau die Hürden, die wir haben. Und es ist auch so, je privilegierter du bist, desto schneller und leichter geht es. Es heißt aber nicht, dass es für die anderen unmöglich ist. Es ist meistens ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, härterer Weg, muss es aber auch nicht sein, ne? Also was sind da jetzt die Wege und Möglichkeiten dazu? Also einmal ist absolut wichtig, dass du bewusst umgehst mit deiner Zeit. Also viele leben so reaktiv. Was meine ich damit? So passiv. So ja, die Kita fängt nun mal um 8 Uhr an, dann kann ich dann auch erst später arbeiten. Und Rollenbild, ich bin ja die Mutter, ich muss mein Kind dann dahin bringen. Ja, so. Und es wird dann so als gesetzt angesehen. Genauso wie, okay, Wäsche muss ja gemacht werden. Das dauert halt so lange, wie es dauert. Und das mache ich jetzt erstmal, bevor ich mir dann eine Pause gönne, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vorsicht, Glaubenssatz. Ja. So, also wichtiger Punkt ist wirklich, sich anzuschauen, wie stehe ich zur Zeit und wie bewusst gehe ich mit meiner Zeit um. Und da ist es am einfachsten, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. Sich mal seinen Tag oder die Woche aufzuschreiben, wie so ein Stundenplan. Wann stehe ich auf? Was tue ich? Wie lange brauche ich denn eigentlich dafür, im Badezimmer zu sein? Und stresst mich die Zeit oder ist das eine schöne Zeit? Ja, also so morgens 30 Minuten im Bad zu sein für sich alleine kann ja auch ein super schöner Tagesstart sein. Oder du bist halt super gestresst und hast 3 Kinder mit in der Dusche. Dann kann es halt auch nicht so schön sein, so, ne? Und da einmal zu reflektieren. Und meine Erfahrung ist, dass egal, in welcher Lebenssituation die Frau oder auch der Mann ist, mit dem ich das mache, dass das immer die mega Aha-Momente eröffnet, weil nämlich auf einmal festgestellt wird, krass, irgendwie sowas wie, ich verbringe ja 8 Stunden in der Woche nur mit Fahrzeiten zum Arbeitgeber, obwohl ich eine Homeoffice-Möglichkeit habe, die ich aber gar nicht so ausnutze, weil ich immer das Gefühl habe, es wäre besser, wenn ich hinfahre. Ja, also es gibt dann sogar schon Optionen, die werden nicht angenommen aus diesem Gefühl von, ach, das macht man aber nicht oder kein anderer nimmt so viel Homeoffice oder, oder. Und da kommen wir halt schon zum nächsten Thema. Das ist halt wirklich dieses Gedanken beobachten und wirklich schauen, denke ich das nur oder ist es die Wahrheit und kann ich vielleicht lernen, da anders zu denken? Und das ist dann halt sozusagen der ganze Bereich Mindset-Arbeit, der extrem wertvoll ist. Ich sage immer, der alleine bringt dir auch nicht viel, ne? Du musst auch in die Umsetzung kommen und Dinge ändern. Aber es ist natürlich total wichtig, einmal zu gucken, warum nehme ich zum Beispiel die Homeoffice-Möglichkeit nicht an? Oder warum bin ich denn in einem Job, der so weit weg ist und keine Homeoffice-Möglichkeit anbietet? Also da sind auch viele so sehr reaktiv. Ja, bei mir geht das nicht. Ja, und wie könnte es für dich gehen? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich habe meine Anstellung geliebt. Ich habe als letztes als Agile-Coach in der Unternehmensberatung gearbeitet. Das heißt, ich bin zu Kunden gefahren, habe dort agile Arbeitsweisen in Teams eingeführt. Das war großartig. Ich würde das sogar heute noch gerne machen. Ja, ich liebe, liebe, liebe das. Und ich habe halt irgendwann festgestellt, die Rahmenbedingungen, weil ich einfach zum Kunden hinfahren muss, die sind einfach schon doof. Und ich habe andere Alternativen und ein Online-Business zu führen, finde ich auch richtig gut. Also gehe ich jetzt mit dieser Variante. Und es war ein Trennungsschmerz, aber es heißt ja auch nicht, dass ich das nie wieder mache. Vielleicht mache ich es in 10 Jahren wieder. Also das heißt, das ist sozusagen Blick auf die Zeit und Mindset sind so die ersten Dinge, mit denen ich anfangen würde.
Bei mir melden sich viele Frauen, die ganz, ganz gravierende Herausforderungen mit dem Thema haben. Also was ich jetzt so raushöre, klar, ich bin auch der Meinung, wir haben oft viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Das heißt, sich den Tag mal anzugucken, meine berufliche Tätigkeit, wo kann ich was rütteln? Bei mir melden sich zum Beispiel viele Frauen, die sind alleinerziehend oder die arbeiten in Schichtarbeit oder sagen wir mal, die haben einen Partner, der viel auf Geschäftsreise ist und sich überhaupt nicht bewegen lässt. Da spüre ich immer eine ganz große Verzweiflung und auch im nächsten Schritt ein all dieses Mindset und Strukturieren und so, was in einem gewissen Maße natürlich immer ein richtiger, wichtiger Schritt ist, aber die haben gar keine Kraft dafür. Machst du auch die Erfahrung, dass viele Frauen, dass es dann eben nicht nur an Mindset liegt, sondern an wirklich krassen Bedingungen und dass dann einfach auch die Kraft fehlt, um Dinge in die Hand zu nehmen und zu strukturieren? Weißt du, so richtig einfach überfordert.
Ja, also zu mir kommen tatsächlich mehr die, die wirklich schon sozusagen angefangen haben, in die Umsetzung zu gehen und noch mehr wollen. Das heißt, sie haben schon oft viele Schritte auch gemacht. Und gleichzeitig, ja, es ist natürlich schwieriger, je krasser deine Situation ist. Und gesellschaftlich ist es ja leider immer noch so, dass für uns nicht die besten Karten gelegt wurden, ne? Nur das Problem ist ja, bis wir warten, bis sich gesellschaftlich was ändert, sind unsere Kinder erwachsen. So, und bis dahin müssen wir ja auch irgendwo hinkommen. Und ich fühle immer sehr mit diesen Frauen. Und gleichzeitig ist es so, dass halt auch denen genau diese Schritte helfen, ne? Also so weh das vielleicht tut und je mehr Kraftanstrengung das ist. Das heißt, ich würde erst mal gucken, was kostet dich denn da jetzt gerade wirklich so viel Kraft und muss das gerade alles wirklich so sein? Also wenn du jetzt in Schicht Vollzeit arbeitest, einen Partner hast, der dir irgendwie gar keine Unterstützung ist und die Vaterrolle irgendwie überhaupt nicht lebt, dann ist halt so die Frage, welchen Spielraum hast du denn jetzt gerade? Also kannst du wirklich gar keine Stunden reduzieren oder spricht alles dagegen, das zu tun? Hast du wirklich gar kein Unterstützungsnetzwerk? Wenn du keins hast, was könnte ein erster Schritt sein, das aufzubauen? Es ist immer Energieaufwand. Also da habe ich leider nicht die Zauberstablösung. Etwas zu verändern bedarf immer erstmal Energieaufwand, aber du wendest ja diese extra Energie auf, um dann eine Erleichterung zu bringen. Und da müssen wir sozusagen einmal durch. Also ich habe zumindest noch keine Zauberstablösung gefunden.
Und kennst du auch dieses Problem, dass sich Frauen sehr beeinflusst fühlen von Erwartungsdruck von außen? Ich mache mal ein Beispiel, eine Schwiegermutter, die immer das so ein paar stichelnde Bemerkungen macht. Bei dir ist aber chaotisch oder hier steht Wäsche rum. Oder aber die super Influencerin auf Instagram, die irgendwie das super tolle Leben führt. Und auch wenn wir denken, so traditionell wollte ich jetzt gar nicht leben, aber irgendwie finde ich es doch ganz cool, wenn alles zu Hause so schön ist und der Kuchen selbst gebacken. Also was erzählst du Frauen, die so stark mit diesem Druck zu kämpfen haben, der ja absolut nachvollziehbar ist? Wir müssen ja irgendwie alles leisten und darüber hinwegzukommen. Was ist da dein Rezept?
Also auch wieder eine Kombination, ne? Erstmal limitiere sozusagen die Anzahl dieser Begegnungen, ja. Also wenn du so eine ätzende Schwiegermutter hast, dann triff die bitte erstmal weniger. So, also da haben ja auch schon viele dann ein Problem mit, wo ich sage, ja gut, dann gehst du da halt zum Geburtstag hin und am Wochenende, wenn die zum Essen einlädt, dann sagst du halt heute nicht oder der Mann geht mit den Kindern. Also wir müssen schon uns ein bisschen anders verhalten, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen und das könnten so erste Schritte sein. Wenn dich diese Influencerin so piekst, dann schalt die erstmal auf Snooze, du musst dir ja nicht gleich entfolgen, machst du mal 4 Wochen Snooze und guckst mal, wie es dir ohne die geht, ja. Und gleichzeitig guckst du mal, dass du dir ein paar Accounts holst, die so das Kinderchaos zeigen, weil da gibt es auch genügend von. Es gibt genügend Accounts, die dir zeigen, bei uns läuft es nicht, guck mal. So.
Ja.
Also umgib dich erstmal mit anderen und umgib dich auch sozusagen mit neuen Inhalten, die dir gut tun. Das könnte so ein Podcast sein, wie von dir zum Beispiel, ja, und den kannst du immer hören, egal wie busy du bist, ja, und wenn es bei der Einschlafbegleitung deines Kindes ist, über Kopfhörer, so, ne. Also umgib dich erstmal sozusagen mit Menschen, die dir gut tun, mit Gedanken, die dir gut tun. Und jetzt komme ich ja nun aus dem Kommunikationsbereich auch. Ich habe Rhetorik und Sprecherziehung studiert. Das heißt, ich kann auch mega empfehlen, dir einfach mal zu überlegen, wie kannst du denn dich tatsächlich sprachlich wehren? Also entweder einfach eine Grenze setzen, Dinge stoppen. Du kannst auch deeskalierend kommunizieren oder aber auch kämpferisch. Ich bin ja immer der kämpferische Typ. Also wenn die mir verbal den Mittelfinger zeigen, zeige ich den zurück. So. Aber das ist nicht jeder Art. Das ist auch okay. Und auch da findest du ganz viel Lösungen bei Google. Oder ich mache tatsächlich gerade eine Reels-Serie mit meiner Freundin Elu, wo wir so Gegenreaktion auf Killerphrasen machen. Also schau auf Instagram. Da gibt es, ich glaube, schon 20 Reels dazu, was du auf so blöde Kommentare äußern kannst. Denn ich habe die selber total viel bekommen, ne? Weil mein Mann und ich ja auch in eine gleichberechtigte Elternschaft gegangen sind über Jahre, und da kamen so viele doofe Kommentare von, ja, Caroline, musst du denn so viel arbeiten? Oder auch, verdient er wirklich so wenig, dass du jetzt arbeiten musst?
Furchtbar,
Oh.
oder? Was für konservative Sichtweisen auf die Welt.
Ja, also genau, und auch unter Kollegen, also vor allem, also das ist jetzt nicht aus Versehen nicht gegendert, sondern unter männlichen Kollegen habe ich auch echt krasse Sprüche gekriegt. Ja, so, ja, traurig, wirklich traurig. Und da wünsche ich mir einfach, dass immer mehr Frauen sich auch trauen, da was zu sagen und eine Grenze zu setzen. Und wenn du das noch nicht kannst, dann kannst du das erlernen. Und wie gesagt, du musst nicht kämpferisch sein. Du kannst auch deeskalierend sein. Also einfach auch, indem du sagst, stopp, ne, du sagst da gerade was, das berührt mich und das möchte ich nicht. So, das kannst du sagen. Und wenn der andere dann sagt, sei nicht so empfindlich, dann sagst du halt, ja, bitte sag nicht solche Kommentare. Also du kannst lernen sozusagen, kannst Sätze auswendig lernen, die ja immer passen, ja, kannst du so ein Repertoire an 5 Sätzen aufbauen, und das dann da stoppen. Und das hilft total. Und ich empfehle tatsächlich, und ich weiß, es ist so ein bisschen klischeemäßig, aber wirklich sowas wie Dankbarkeitstagebuch oder ähnliches. Also Fokus auf das, was mag ich denn schon an mir und meinem Leben und meine Kinder? Weil das ist sozusagen der Punkt, wo du den Teufelskreis gut raustreffen kannst. Ich hatte das insbesondere in der Pandemie, wo wir auch echt schwierige Zeiten hatten, wie glaube ich alle, wo ich irgendwie so dachte, so, boah, ja, ich bin irgendwie dankbar für unseren Wohnraum, ne? Ich habe noch nie irgendwie bewusst gesagt, so, ich bin dankbar für diesen Wohnraum. Damals, als wir hier eingezogen sind, ja, aber wir wohnen hier jetzt schon fast 9 Jahre, da habe ich irgendwie keine Achtsamkeit mehr gehabt, so, wo ich dachte, wie toll ist das, dass wir einen Garten haben? Das hat uns wirklich in der Pandemie den Popo gerettet, so, ne? Und das kann auch jeder machen, egal in welcher Situation er oder sie gerade ist, wirklich zu sagen, so, wofür bin ich dankbar, und da jeden Tag zu lernen, den Fokus drauf zu setzen.
Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir jetzt schon besprochen haben und was für Tipps du auch hattest. Also zum Beispiel dieses Gucken, wo habe ich doch mehr Handlungsspielraum, als ich denke. Ne? Auch wenn sich das Leben manchmal so wie überfahren anfühlt, Handlungsspielraum aufzumachen, kleine Schritte zu gehen und zu gucken, wo kann ich doch was verändern, mir ein Netzwerk aufbauen. Mir persönlich ist immer wichtig, trotzdem immer Frauen nicht zu signalisieren. Wenn es nicht klappt, liegt es an dir und deinem mangelnden Sichtweise, sondern es ist nun mal echt verdammt hart und eben je nachdem auch gerade für Alleinerziehende oder Frauen, die einfach nicht genug Geld verdienen mit ihrem Job und dann vielleicht sogar 2 Jobs annehmen müssen. Oder wie gesagt, dritter Punkt ist auch immer tatsächlich einen männlichen Partner zu haben, der in keinster Weise bereit ist, traditionelle Rollenmuster zumindest mal zu besprechen, aber auf jeden Fall mal zu gucken, was für einen Handlungsspielraum habe ich. Und du hast auch noch gesagt, diese Triggersätze oder auch triggernde Insta-Kanäle einfach auch mal abschalten oder auf Triggersätze anders zu reagieren. Und ich interpretiere es so jetzt nicht mehr zu reagieren, sondern den Ball zurückzuspielen, ne? Vielleicht eine Rückfrage zu stellen. Also vielleicht mag die mal frech sein, aber eben sie muss nicht frech sein. Es kann auch einfach ein Hinweis darauf sein, dass da jetzt Grenzen überschritten werden. Also das würde ich jetzt einfach mal so als Handlungsspielraum aufmachen. Ich habe ganz viele Frauen auch in Vorträgen oder Workshops, die dann zu mir sagen, also ich kenne ja genau deine Situation auch, du zeigst Möglichkeiten auf, was kann ich tun? Und die dann zu mir sagen, jetzt müssen wir Frauen auch noch alles in die Hand nehmen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was du so sagst, wenn Frauen sagen, Mensch, klar, tolle Ideen, die du oder ich jetzt haben, das klingt alles super toll, aber wieso muss ich, die jetzt sowieso schon alles koordiniert, sozusagen noch Vorträge anhören, Lauras Podcast hören, Carolins Podcast hören, mit Zetteln hantieren, Familienboards aufstellen. Also das ist eine Frage, auf die ich ja dann manchmal sage, ich habe noch keine bessere Idee gefunden. Aber kennst du auch diese Frage?
Ja, kenne ich auch. Und ich glaube auch, also wir müssen es nicht, ne? Und wenn wir Teil der Veränderung sein wollen, dann müssen wir es doch oder dann dürfen wir es doch sozusagen. Mhm. Und ich glaube, auch da hilft so ein Perspektivwechsel. Also wir können das heute. Meine Oma konnte das nicht. Also wenn wir es mal so sehen, hat ja sozusagen die Gleichberechtigung der Frau in den letzten Jahren, Jahrhunderten schon eine gute Entwicklung gemacht. Ich sage nicht, dass wir jetzt gleichberechtigt sind, ja. Nur ich finde die Richtung absolut richtig und gut, in die wir gehen. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schneller, immer leichter. Ja, meine ältere Schwester hat ein paar Jahre vor mir Kinder bekommen. Die hatte in Sachen Vereinbarkeit größere Hürden als ich. So, obwohl sie nicht in Reisebereitschaft war, wie ich damals. So, also ich finde, wir dürfen da auch so ein bisschen sehen, wir haben schon ganz schön viel geschafft. Und je mehr jetzt dafür losgehen, je mehr auch verbalen Stopp setzen, ja, und das nicht einfach über sich ergehen lassen, je mehr wir auch wirklich offen über Dinge sprechen oder alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch denken, wollen wir noch ein Kind kriegen, dann mit dem Partner auch sprechen, so ja, und wir müssen das hier anders aufteilen, ne? Also wenn da immer noch Männer sind, die nicht bereit sind, darüber zu reden, dann klärt Dinge ja so früh wie möglich sozusagen, ne? Und geht da liebevoll auch mit euch selber um und auch dem Partner gegenüber, aber geht dafür los, so. Und ich glaube, es gibt einfach auch genügend Frauen, letztendlich ja wie du und ich, die das auch ein Stück weit so als ihre Lebensmission sehen und dafür losgehen. Und ich empfinde es schon so, dass wir den Weg frei machen, auch für andere. Also du musst nicht ganz vorne sein. Du kannst dich auch einfach hinten dran hängen. Und ich finde halt, du musst jetzt nicht auf dem Schirm haben, die Gesellschaft zu verändern. Kannst du, musst du nicht. Aber du solltest auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass du dein eigenes Leben führst. Also, dass du die Regie deines Lebens führst. Und wenn du halt gerade unglücklich bist mit der Art und Weise der Aufteilung, ja, dann ist der einzige Weg, darin zu investieren. Und dann kannst du dir jetzt halt aussuchen, ob du mit Selbstmanagement anfängst oder mit Mindset oder mit Mental Load reduzieren oder, ne? Also du kriegst ja ein Buffet an Möglichkeiten heutzutage. Und dann darfst du auch nacheinander machen. Also die Sache ist ja die, wenn du heute anfängst, dann wirst du halt nach und nach die Früchte davon tragen. Und dann wird es nach und nach besser werden. Die Alternative ist ja, starr da zu sein und nichts zu tun. Und da kann ich dir halt leider sagen, dass dich das nicht glücklich machen wird.
Und Caroline, noch eine weitere Frage, die mich sehr interessiert. Was sind deine Tipps, wenn eben zum Beispiel ein Partner da ist, und die Frauen, die du auch begleitest und die du unterstützt, versuchen, ihn einzubinden und sie haben das Gefühl, ich spreche jetzt mal von Gefühl, dass das nicht klappt. Also was sind so deine Rezepte, Partner einzubinden, wenn der nicht von Anfang an mit an Bord ist und sagt, hey, du machst dann cooles Coaching bei der Caroline, ich bin ganz gespannt, lass uns das zusammen machen. Ne? Perfekte Lösung, dann ist easy peasy. Aber es gibt eben auch ganz viele andere. Was ist so dein Rezept, was gibst du Frauen mit oder was ist so deine, deine Idee dafür?
Also das sind zwei Sachen. Es kommt nämlich darauf an, in welchem Bezug ich mit diesen Frauen bin. Wenn die meinen Kurs Mission Kopffrei machen, wo ich mein agiles Selbstmanagement zeige, dann sage ich immer, versuch den überhaupt nicht zu überreden. Setz du die Methode um und mache sichtbar, wie geil du jetzt deinen Alltag gestaltest. Und dann kommen die nämlich von alleine. Und das ist schon ganz oft passiert. Mhm, ja. Weil nämlich auf einmal haben die ihre To-Dos cool gemanagt, haben Zeit für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind und sagen plötzlich sowas wie du, am Wochenende mache ich einen Ausflug mit den Kindern. Möchtest du mitkommen? Und dann sagt er, oh, ja, nee, ich muss doch die Garage aufräumen. Ja, ich habe meine To-Dos für diese Woche erledigt, also ich fahre zum See. Ne? So, mhm. Das triggert die total. Ja, wie, ja, nee, dann komme ich auch mit. Und dann sagst du halt, ja. Und wann machst du dann die Garage? Ja, die mache ich dann Samstagabend. Okay, gut, dann sag den Männerabend ab und dann machst du halt abends die Garage und wir machen einen schönen Ausflug. Ja, jetzt also ein Beispiel, das tatsächlich stattgefunden hat von einer Teilnehmerin bei mir im Kurs. Also leb einfach vor. Natürlich bist du dann jetzt wieder die vorinvestiert. Ne? Deswegen sage ich, es kommt drauf an, welche Situation du bist. Aber das sage ich zu meinen Mission Kopffrei Teilnehmerinnen und das hat schon sehr, sehr oft funktioniert, weil die dann sagen, wie machst du das? Wie machst du das? Ich will das auch. Und dann machen die mit, weil die haben ja auch einen Schmerz. Die haben nur andere Schmerzpunkte, aber die haben ja auch einen Schmerz. So. Der zweite Punkt ist, lass sie es fühlen. Das ist auch so ein bisschen die Hammer-Methode, aber ich meine, ihr lernt mich hier kennen, ich bin jetzt hier irgendwie nicht so das Wattebausch-Mädchen. Mhm. je nachdem, wie alt das Kind ist, ja, und wie sehr das Kind an den Papa gewöhnt ist. Aber ich würde den einfach mal ein Wochenende, mach am Anfang erstmal Nachmittag, dann machst du mal ein Wochenende und dann machst du mal eine ganze Woche den mit dem Kind oder den Kindern alleine lassen und du bereitest bitte nichts vor. Du packst nicht die Wickeltasche, du kaufst kein Essen ein, sondern du sagst einfach, ich nehme mir eine Auszeit, ich fahre jetzt mit einer Freundin weg, ich besuche die. Freitag fahre ich weg, Sonntag bin ich wieder da. Sagst du ein paar Wochen vorher, kann er sich darauf vorbereiten. Und dann soll er das mal erleben. Und meine Erfahrung ist, dass die dann erstmal komisch aus der Wäsche gucken, dann sagen, nee, hast du ja recht. Also klar, du machst ja sonst auch immer so viel. Und dann halt plötzlich merken, wie viel Arbeit das ist. Und wenn je regelmäßiger du das machst, desto besser. Aber wenn du es einmal machst, dann holen die irgendwie Schwiegermama und dann macht die alles.
Ja.
Aber können sie ja machen. Ich meine, du hast immer noch ein freies Wochenende, ne? Also es ist ja sozusagen dann einfach auch dein Ausgleich, den du da kriegst. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele wieder sagen, ja, mein Kind ist jetzt erst ein halbes Jahr alt und ich kann ihn noch nicht alleine lassen und so. Ja, dann mach es quasi nicht in extremer Form, sondern dann geh mal eine Stunde alleine in die Badewanne und er kümmert sich um das Kind. Also fang an, die sozusagen Papa und Kind aneinander zu gewöhnen und fang an, dir Zeiten rauszunehmen. Weil der andere hat nicht erlebt, wie es ist, die ganze Zeit Verantwortung für einen anderen Menschen zu tragen. Die Männer meinen das ja nicht böse. Die fühlen das nicht, weil sie es nicht erlebt haben. Das ist genauso, wie wir es nicht wussten, bevor wir Kinder hatten. Also ich habe mir dieses Gefühl von Verantwortung vor dem ersten Kind nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, ach, wenn die schlafen, kann man auch mal abschalten. Dass du eigentlich die ganze Zeit auf 7:30 bist, so, oh, gleich kommt was, hat mir irgendwie keiner gesagt, konnte ich nicht fühlen. Und so geht es den Männern heutzutage eben auch.
Okay, ist absolut gut, richtig, würde ich auch genauso sagen und guter Tipp. Und trotzdem, krassester, und letzte Frage, krassester Schmerzpunkt bei vielen Frauen, meiner Erfahrung nach, ist das Loslassen. Denn was du gerade beschrieben hast, ist an sich der richtige Weg. Aber wie viele Mütter steigen dann doch triefend nass aus der Badewanne, weil sie das Gefühl haben, das Kind schreit jetzt schon 3 Minuten und ich glaube, es braucht mich doch. Also das ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Faktor. Und das zu reflektieren, das ist ganz schön schwierig, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerade raus. Aber es könnte vielleicht meinem Partner auch das Gefühl geben, ich traue dir gar nicht zu, dass du es alleine hinbekommst. Ich bleibe jetzt hier in der Badewanne. Also Stichwort loslassen, Caroline. Oder wie ermutigst du da die Frau, mit denen du arbeitest, das hinzukriegen?
Überleg dir, wie machst du es dir leicht? Und wie kannst du es dir leicht machen in kleinen Schritten? Also, wenn wir jetzt Worst Case haben, also der Mann kann irgendwie dieses Kind noch überhaupt gar nicht betreuen, ja, so, dann geht es erstmal darum, dass die Verbindung zwischen den beiden sich stärkt. Und ja, das ist eigentlich nicht deine Aufgabe, sondern es wäre aus meiner Sicht die Aufgabe vom Vater. Und wenn du möchtest, dass die Familie funktioniert und er es von sich aus nicht kann, nicht hinkriegt, dann darfst du da unterstützen. Also zeig, was mag dein Kind, ne? Vielleicht geht es gern in den Buggy, ja, dann schick die beiden los und dann sollen die mal eine Viertelstunde nur draußen sein. Ja, oder die können den Müll zusammen rausbringen. Ich weiß noch, als unsere erste Tochter angefangen hat zu laufen, haben wir noch so eine Mietswohnung gewohnt und da waren so 50 Meter bis zur Mülltonne. Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis der Müll draußen war. So hat die immer so in ihrem Lauflernwagen reingepackt. So, ne? Also so, finde Dinge, wo du weißt, da geht es deinem Kind gut und das kriegt der Mann auch hin. Und dann könnt ihr das sozusagen erweitern. Und wenn ihr dann irgendwann an den Punkt sagt, wo ihr sagt, ja, nee, der kriegt das schon hin, aber mir wird schon immer heiß, nur wenn ich einmal kurz das Kind weinen höre, dann empfehle ich tatsächlich eine räumliche Trennung. Und ich weiß, wie hart das ist. Unser erstes Kind hat sehr viel geweint und mit sehr viel Weinen meine ich 6 bis 9 Stunden am Tag, 2 bis 3 Stunden am Stück, über 6 Monate. Und ich war einfach so fertig und mein Mann auch, der auch mit in Elternzeit war am Anfang, dass wir mussten da raus. Wir hätten es nicht geschafft, ja, wir hätten es nicht geschafft. Und da habe ich dann zum Beispiel auch mein weinendes Kind, zum Beispiel meiner Mutter in den Arm gelegt und die sind einfach rausgegangen und mein Kind hat weiterhin geweint. Aber ich wusste einfach, wenn die jetzt hier weiterhin bleibt und sie hat ja bei mir auch geweint, ne? Ich schaffe es nicht mehr, weil ich habe es seit Tagen. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung und gleichzeitig habe ich daraus so viel gelernt, ne? Meine Mutter ist mir ähnlich oder ich bin wahrscheinlich ihr ähnlich. Der vertraue ich absolut. Ich wusste, meinem Kind geht es da nicht schlechter als bei mir. Sie hat ihr Schnuffeltuch mitgekriegt, so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sie und ich haben es überlebt. Und tatsächlich in genau diesem Beispiel, wo sie dann rausgegangen sind, ja, nicht mal in der Trage, das Kind hat sich so gewehrt, sondern einfach so auf dem Arm, ist das Kind nach 5 Minuten eingeschlafen. Und meine Mutter kam wieder nach einer halben Stunde mit diesem schlafenden Kind und ich habe nur geheult vor Freude, ne? Und das dürfen halt so, also die, die hier zuhören, die das trifft, überleg dir, wie kannst du es dir leicht machen? Oder wo ist dein größter Schmerzpunkt? Das, was ich jetzt eben als letztes erzählt habe, ist der größte Schmerzpunkt von mir gewesen. Aber du kannst es dir leicht machen, indem du die an Tagen, wo dein Kind gut drauf ist, ausgeschlafen ist und gerne zum Beispiel den Müll rausbringt, die das mal machen lassen und so das lernen. Und dann darfst du da immer ein bisschen rübergehen über deine Grenze sozusagen und die ausweiten. Und irgendwann kannst du dann auch mal ein ganzes Wochenende wegfahren.
Ich kann auch wieder hier nur bestätigen, was du gesagt hast. Bei uns war es auch so, das erste Kind hat ziemlich viel geweint. Und tatsächlich habe ich es noch gar nicht so gesehen wie du, aber vielleicht hat das auch bewirkt, dass ich wirklich auch ganz gut abgeben kann, weil ich es wie du musste. Also ich wusste auch, es geht jetzt hier nicht um, wie bleibe ich nur geduldig, sondern wie kriege ich den Tag hin, ohne selber mich irgendwie, was weiß ich, nur noch heulend auf den Boden zu werfen, ne? Und ich will daran nichts Gutes sehen, wenn Kinder viel weinen und wenn man sowas durchmacht. Wir wissen beide, es ist eine harte Zeit und alle, die zuhören, die das auch kennen. Aber tatsächlich, ne, es ist dann Überlebensinstinkt zu gucken, so, wo tue ich jetzt mein Kind hin, dass es ihm gut geht, Oma, Opa, wer auch immer, und gehe. Ne? Sonst geht hier gar nichts mehr. Und ja, vielleicht ist das dann etwas, wodurch man auch ein bisschen lernt, ne? Dieses Abgeben. Und manchmal ist jemand anderes, dem es gerade besser geht, besser für mein Kind, auch wenn ich Mama oder Papa bin. Das ist vielleicht dann insofern eine stärkende Erfahrung. Caroline, wir haben ganz viele wichtige Dinge besprochen und vielen Dank für deine sehr praktischen und handfesten Tipps. Ihr findet natürlich alles zu Caroline in den Shownotes, also die Website und auch den Podcast. Und ich finde das ganz gut, wie du es zusammengefasst hast, dass es vielleicht auch Frauen gibt wie wir, die den Weg vorgehen, die Möglichkeiten anbieten. Und alle, die dann sagen, oh, ich möchte unbedingt was ändern, die schnappen sich einfach etwas daraus, Schritt für Schritt aus dem großen Buffet, wie du es genannt hast. Deshalb vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich, ich bin nämlich auch bei dir im Podcast eingeladen, dass wir jetzt noch weiter quatschen auf einer anderen Plattform. Und wie gesagt, danke für deine Zeit und deine vielen, vielen guten Tipps.
Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, diese Folge von der Mental Load Sprechstunde hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen, das du im Alltag umsetzen kannst. Nun freue ich mich riesig, wenn du diese Folge bewertest. Und zum Abschluss noch ein Hinweis auf die kostenlose ultimative Steuerbordliste. Mit der könnt ihr einen Überblick über eure Haushalts- und Familienorganisationstätigkeiten bekommen, die Aufgaben untereinander verteilen und schauen, wie ihr den Alltagstrott auf die Reihe bekommt. Du findest die Liste kostenlos unter www.mental-load-akademie.de/Liste. Ganz viel Spaß beim Verteilen!